Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin bei der Ärztezeitung. Es ist nun schon 6 Monate her, dass mehrere Erdbeben den Süden der Türkei und den Norden Syriens erschütterten und tausende Menschenleben nahmen. Es wird von etwa 50.000 Todesfällen in der Türkei und etwa 6.000 Todesfällen in Syrien ausgegangen. In der Türkei geht die Opposition allerdings von deutlich mehr Todesopfern aus. Die Auswirkungen des Bebens haben auch weiterhin gesundheitliche Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebiete. Darüber und über die aktuelle Situation vor Ort spreche ich heute mit Dr. Günther Fröschel. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München und außerdem Vorstandsmitglied bei Ärzte der Welt. Er war kurz nach dem Beben für einige Wochen in der Türkei und steht nun weiterhin mit den Kollegen vor Ort im Austausch. Guten Tag, Herr Fröschel.
Ja, hallo Frau Schudock.
Herr Fröschel, wenn Sie an die Situation damals vor 6 Monaten in der Türkei denken, als Sie vor Ort da waren und das mit den Schilderungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen vergleichen, die heute vor Ort sind, was kommt Ihnen dann durch den Kopf? Was hat sich verändert?
Ja, also das Erdbeben hat natürlich einen unglaublichen Schaden bei den Menschen und natürlich auch an der Lebensumgebung dort verursacht. Dieser Schaden, der ist natürlich nicht behoben. Ja, die Leute sind beschäftigt mit den Verlusten bei den Angehörigen, aber jetzt natürlich auch mit der Lebenssituation. Und nachdem das zu Beginn ein sehr akuter Schmerz und Verlust war, hat sich das Ganze mittlerweile chronifiziert. Die Leute bemerken jetzt eben, was das bedeutet, über eine sehr lange Zeit in so einer Situation dann eben weitermachen zu müssen. Und ich denke mal, dass man das jetzt umso mehr merkt. Als ich damals in dem Akuteinsatz war, da ging es ja wirklich um sehr akute Probleme. Da waren die Leute ja teils noch in sehr einfachen Unterkünften untergebracht. Mittlerweile ist das alles sehr viel mehr formalisiert. Sichergestellt, dass die Leute zu essen, zu trinken haben und so weiter. Und von dem, was ich von meinen Kollegen vor Ort jetzt höre, nach 6 Monaten geht es also wirklich sehr viel mehr jetzt um die Fragen, ja, wie lange werden wir jetzt in diesen Containern noch leben müssen? Die klimatischen Bedingungen haben sich verändert. Also das sind jetzt Dinge, die sich ändern mit der Wahrnehmung dieser Chronifizierung der Problematik und auch mit den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen jetzt im Vergleich zu vor 6 Monaten.
Essen und Trinken ist jetzt also nicht mehr das erste Problem, aber an was fehlt es denn den Menschen vor Ort noch 6 Monate nach dem Beben am meisten?
Also es gibt da verschiedene Dimensionen bei der Frage. Die Bedingungen bei den Unterkünften haben sich deutlich gebessert. Als ich dort war, waren ja wirklich die meisten Leute in Zelten untergebracht, auch teilweise sehr einfach aufgestellte Zelte. Da wurde eine große Anstrengung betrieben, dass die Leute in Containerunterkünfte umgesiedelt werden. Also es gibt riesengroße Containerstädte, die heißen auch so, wo die Leute zumindest mal eine feste Wand um sich herum haben, wo auch eine Wasserleitung hingelegt wird und wo es eine Abwasserleitung gibt. Also sozusagen die Grundbedürfnisse, da wurde schon einiges verbessert. Bei der Lebensmittelversorgung ist es so, zu Beginn ganz klar wurde alles geliefert, also wirklich fertig gekochtes Essen wurde geliefert. Aber wenn man dann mal über Wochen und Monate hinweg faktisch immer das Gleiche bekommt von einer Großküche, da kann man dann sagen, gut, das ist jetzt nicht lebensbedrohend, aber das zermürbt halt dann doch, wenn die Leute merken, sie können da nicht selber ihre gewohnten Speisen zubereiten. Ja, also die Verfügbarkeit von Küchen ist sehr eingeschränkt und auch die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Ja, die meisten Leute haben keinen Kühlschrank in diesen Containern und damit sind die Lebensmittel auch den jetzt hohen Temperaturen ausgesetzt und verderben schnell. Die medizinische Versorgung, da ist es so, dadurch, dass jetzt sehr viel mehr Leute in diesen großen Containerstädten untergebracht sind, sind die Leute natürlich auch leichter zugänglich für die Gesundheitsversorgung. Es gibt aber immer noch große Bevölkerungsteile, die jetzt gerade noch in den Bergen, in der Peripherie irgendwo untergebracht sind. Das sind in der Regel eher die ärmeren Türken und eher die ausländischen Flüchtlinge. Da ist es nach wie vor so, dass die teilweise noch durch das Versorgungsraster fallen. Also da hat sich eher weniger getan.
Unmittelbar nach der Katastrophe ist ja ein Notfallteam von Ärzte der Welt nach Antakya in der Region Hatay gefahren. Damals waren Sie ja auch mit dabei. Wo ist Ärzte der Welt heute in den Erdbebengebieten im Einsatz? Eher in den ländlicheren Regionen und in der Peripherie oder eher dort, wo die Containerstädte aufgebaut wurden?
Die Region, in der Ärzte der Welt Türkei tätig ist, also es geht um die türkische Sektion von Ärzte der Welt, die Region ist immer noch Antakya, also das ist die Stadt. Und die Umgebung, da hat sich eher nichts dran geändert. Die Versorgung dieser großen Containerstädte, das ist wirklich eine Sache, die die türkischen Einrichtungen ja sehr gut betreiben, möchte ich jetzt mal sagen. Also da geht es ja wirklich um eine sehr, sehr, sehr breite und auch wirklich großvolumige Versorgung. Das wird gut gemacht. Und die Teams von Ärzte der Welt Türkei, die kümmern sich also nach wie vor mit mobilen Einsatzteams eher um die Leute, die verstreut in den umliegenden, vor allem Bergen, untergebracht sind, sondern also eher in diesen informellen Unterkünften.
Wie kann man sich dieses mobile Einsatzteam vorstellen? Also welche Personen außer Ärztinnen und Ärzte fahren noch mit? Was gibt es zu beachten? Vielleicht auch bei den Fahrten durchs Land?
Ja, also die Ortschaften, die sind gut zu erreichen. Also die Straßen, da gab es schon einige sehr massive Schäden, aber die Ortschaften, in denen wir tätig sind, da kommt man hin. Die Straßenschäden, die wurden auch wieder so weit behoben. Also man kommt überall hin mit einem normalen Kraftfahrzeug. Das sind Lieferwägen. Also das kann man sich wirklich so vorstellen wie so ein 7-Sitzer, 9-Sitzer Lieferwagen. Da werden Medikamente transportiert. Das sind so 8, 9, 10 Plastikboxen, in denen dann die Medikamente untergebracht sind und das Material, das man so braucht, Stethoskop, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken. Bei Infektionserkrankungen der oberen Atemwege werden die angelegt. Und das Team, das besteht natürlich aus einem Fahrer. In der Regel ist ein Übersetzer mit dabei, je nachdem, welche Sprachen die anderen Mitarbeiter so beherrschen. Also teilweise muss ein Übersetzer mitgenommen werden. Viele Leute sprechen doch eher nur Arabisch dort vor Ort. Das sind teilweise auch nicht nur Flüchtlinge. Es gibt auch türkische Staatsbürger, die sich eher im Arabischen wohlfühlen. Das ist so eine Eigenheit der Region. Das ist häufig gar nicht so bekannt in anderen Gegenden der Türkei auch, dass es da Türken gibt, die gar nicht so gut Türkisch sprechen. Dann gibt es einen Mitarbeiter für psychosoziale Fragen, teilweise auch ein Psychologe mit dabei. Die wechseln sich auch teilweise ab. Und sogenannte Protection Officers. Also das sind so für den Schutz der Leute speziell ausgebildete Personen, die sich also um Fragen kümmern. Gibt es irgendwelche Sicherheitsprobleme? Gibt es irgendwelche Verletzungen von Menschenrechten? Auch häusliche Gewalt, Gewalt gegen Kinder? Diese Personen sind darin geschult, sich dann einen Raum auszusuchen oder zu gestalten, in dem sie dann eine Umgebung schaffen, in der Leute auch sprechen können und bestimmte Probleme auch aussprechen können und man dann gemeinsam Lösungen sucht. Und dann natürlich Arzt und oder Pflegekraft, das ist so im Groben das Team. Das sind in der Regel 6, 7 Personen, die dann in einem mobilen Team unterwegs sind.
Werbung. Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Und treten diese Teams vor irgendwelche spezifischen Probleme nochmal? Also Sie meinten jetzt gerade, dass die meisten Ortschaften wieder gut zugänglich sind. Aber gibt es anderweitig Probleme, vielleicht auch dahingehend, dass die Menschen in den jeweiligen Gebieten sich vielleicht auch Sorge haben, sich auf die Hilfe überhaupt einzulassen? Oder wie werden die Helferteams empfangen und die Hilfe angenommen?
Also, weil Sie gerade sagten, die Ortschaften sind gut zu erreichen. Also damit war jetzt gemeint, wirklich rein die Straße als Infrastruktur, um hinzukommen. Es ist halt trotzdem nach wie vor so, dass entlegene Ortschaften durch die groß angelegte Hilfsstruktur der türkischen Behörden nicht erreicht werden oder nicht regelmäßig erreicht werden. Also das ist so dieses durchs Raster fallen, das ich vorhin angesprochen habe. Die Annahme der Hilfe, die jetzt durch eine zivilgesellschaftliche Organisation wie Ärzte der Welt angeboten wird, die wird fast ausschließlich positiv angenommen. Häufig basiert ja die Tätigkeit dort auf einem Anruf bei Ärzte der Welt, wo dann wirklich explizit auch gebeten wird. Hier, wir haben gehört, ihr bietet Hilfe an, was Gesundheitsbedarfe angeht. Und wir haben hier Leute, die sind in Zelten irgendwo verstreut, auch teilweise im Umland. Und könntet ihr kommen und hier uns ein Angebot machen? Und das heißt, dass die Annahme dieses Hilfsangebots ist fast durchwegs positiv. Es gibt so spezielle Probleme. Da kann ich ein bisschen was drüber berichten. Also eine Sache ist, dass wir es hier natürlich nicht mit einer Bevölkerung zu tun haben, die vorher in absoluter Armut gelebt hat. Ja, das heißt, es gibt da so gewisse, ich nenne es jetzt mal Luxusprobleme, die wir auch in Deutschland kennen. Ja, die Großmutter, die darauf pocht, dass ein Bluthochdruckmedikament genau die Marke und die Schachtelfarbe hat, die sie auch kennt. Und wir sind natürlich als Hilfsorganisation dann darauf angewiesen, Medikamente anzubieten, wo wir dann halt auch teilweise Generika nutzen müssen oder andere Marken oder auch Medikamente auch teilweise abpacken müssen. Und da gibt es dann manchmal Probleme, wirklich was die Akzeptanz angeht. Und da würde ich jetzt sagen, das ist so ein gewisses Luxusproblem. Aber natürlich, wenn dann das Medikament nicht eingenommen wird, ist es trotzdem natürlich schlecht für den Patienten und man muss darauf eingehen. Das heißt, wir haben da auch sehr viel zu tun mit Gesundheitserziehung und Aufklärung. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, da werden wir auch nicht müde, den Leuten dann auch beizubringen. Und auch da strenge ich den Vergleich zu Deutschland auch an. Ja, das ist auch etwas, was wir ja auch in Deutschland viel tun müssen, ne? Dass sozusagen der Markenname auf der Packung nicht das Entscheidende ist, sondern der Wirkstoff, um da dann entsprechend auch zu einer Akzeptanz in der Bevölkerung zu führen. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo es dann auch durchaus immer wieder mal Schwierigkeiten gibt. Und dann gibt es natürlich Erwartungshaltungen in der Bevölkerung, ja, Leute, die jetzt Probleme haben, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt eher ein elektives Problem, das muss man jetzt nicht sofort beheben, wo es dann aber heißt, hier, ich habe das schon so lange und wieso kümmert ihr euch jetzt nicht drum und man dann eben erklären muss, ja, wir sind jetzt in eher einer Akutsituation da und jetzt gerade elektive Sachen, die auch eine fachärztliche Betreuung brauchen, gerade chirurgische Sachen, da müssen wir die Leute verweisen auf doch zunehmend mehr funktionstüchtige Krankenhäuser, wo die Leute dann aber auch Geld in die Hand nehmen müssen, hinfahren müssen, eine Unterkunft suchen müssen und sich dort dann in Behandlung begeben müssen. Ja, also da gibt es dann schon teilweise Erwartungshaltungen, die wir dann eben auch nicht bedienen können. Also unser Auftrag ist wirklich, grundlegende und auch überwiegend akute Bedarfe vor Ort zu decken.
Der Bedarf für akute Fälle ist natürlich viel, viel geringer als noch vor 6 Monaten. Trotzdem ist er ja weiterhin da. Gerade in den Medien ist es ja typisch, dass wenn ein Ereignis passiert, erstmal sehr viel darüber berichtet wird, die Hilfsbereitschaft auch in anderen Ländern sehr hoch ist und das dann mit der Zeit natürlich immer weiter abebbt. Würden Sie sagen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort so ein bisschen das Gefühl haben, dass die Betroffenen der Erdbeben über die letzten Monate vergessen wurden?
Da muss man jetzt unterscheiden zwischen Aufmerksamkeit im Land Türkei und internationaler Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit im Land Türkei, da würde ich nicht sagen, dass man da das Gefühl hat, dass es abgeebbt. Fast im Gegenteil, das wissen Sie und wissen wir ja alle, es gab jetzt eine sehr wichtige Wahl in der Türkei und wir wissen auch alle, wie die ausgegangen ist. Dieses Erdbeben hat natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt in diesem ganzen politischen Gerangel. Das wurde, ja, teilweise muss man auch sagen, ausgenutzt durch die eine oder andere Seite. Und da würde ich sagen, ist die Aufmerksamkeit nicht abgeebbt. Aber jetzt gerade in der Versorgung von Geflüchteten, vor allem aus Syrien, da manifestieren sich dann schon teilweise besondere Markierungen, was so die politische Herangehensweise angeht. Da hat man dann schon den Eindruck, gerade was die Versorgung von Geflüchteten angeht, die werden dann speziell schon mal lieber vergessen. Und deswegen bremst es auch in gewissem Maße diese Versorgung der Leute, die eher in den entlegenen Dörfern sind. Ja, weil, das hatte ich eingangs schon gesagt, da findet man dann häufiger auch eben gerade undokumentierte Geflüchtete, die einfach durch das Raster der Versorgung in der Nähe der Großstadt gefallen sind. Mhm. Zu Beginn war die Versorgung teilweise basierend auf einer Registrierung im staatlichen Gesundheitssystem. Und das wissen wir ja alle, wenn jemand undokumentiert geflüchtet ist, dann kann er das nicht nutzen. Ja, und deswegen waren das dann eher auch Leute, die dann eher auch in die entlegeneren Gebiete geflüchtet sind. Mhm. Was die Aufmerksamkeit im Internationalen angeht, da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich selber sehr stark enttäuscht. Also wir müssen uns ja nur mal die Berichterstattungsdichte in den deutschen Medien angucken. Also für ein Desaster diesen Ausmaßes, ne? Also jetzt einfach nochmal, Sie haben es ja schon eingangs gesagt, ne? Also über 50.000 Tote, 300.000 Gebäude komplett zerstört. Also das können wir uns nicht vorstellen. Ja, ich will jetzt keine Vergleiche anstellen, weil da sich garantiert irgendjemand auf den Stips getreten vorkäme. Aber wenn man sich mal so überlegt, was in Deutschland als Katastrophe deklariert wird und was da dann wirklich für eine Medienaufmerksamkeit herrscht, das ist also alles nicht zu vergleichen mit dem, was da vor Ort passiert ist. Ja, also wirklich um Lichtjahre nicht. Und wenn man dann bedenkt, wie schnell das hier bei uns aus den Medien und aus der Aufmerksamkeit verschwunden ist, dann muss ich doch sagen, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert und die Gegend, die bräuchte also wirklich weiterhin große Aufmerksamkeit und auch Unterstützung. Ist aber völlig klar, dass das Ganze natürlich durch einen Filter durch muss, was dann die lokale Politik angeht. Das ist nicht einfach. Ja, wir haben es ja nach wie vor mit der Erdogan-Regierung dort zu tun. Das hat natürlich alle möglichen Nebeneffekte, die man sich gut überlegen muss. Aber die Aufmerksamkeit, die ist international schon wirklich rasant schnell zurückgegangen und verstörend schnell, muss ich sagen.
Das ist ein sehr wichtiges Thema, was Sie da auf jeden Fall angesprochen haben. Und ich denke mal, das nimmt dann, wenn es ausgesprochen wird und man sich so an die letzten Monate zurückerinnert, dann wird es auch jedem erstmal klar, wie schnell diese Aufmerksamkeit dann doch wieder verschwindet und sich auf ein anderes Thema irgendwie fokussiert. Ich möchte jetzt aber nochmal mit Ihnen darüber sprechen, was für gesundheitliche Auswirkungen jetzt langfristig das Erdbeben auf die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort in der Türkei und in Syrien haben. Kommen wir vielleicht erstmal zu den ganzen schwer beschädigten Häusern, die ja abgerissen werden im Moment. Häufig ist ja nicht klar, ob in diesem Schutt dann Giftstoffe wie Asbest oder Quecksilber oder Blei enthalten sind. Diesen Giftstoffen langfristig ausgesetzt zu sein, kann ja natürlich das Risiko für Krebs und andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Langfristig gesehen. Aber wie ist das jetzt im Moment vor Ort? Gibt es bereits erste Fälle von Patientinnen und Patienten, die mit Symptomen auf ihre Kollegen zukommen, die in irgendeiner Weise auch auf die Freisetzung von Giftstoffen oder Ähnlichem zurückzuführen sind?
Also Giftstoffe im Sinne von Toxinen, ich denke, dafür ist es zu früh. Aber es ist natürlich absolut wichtig und richtig, was Sie sagen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man sich überlegt, wie wir bei uns den Müll trennen und gucken, dass jede Haushaltsbatterie irgendwie am richtigen Ort landet. Und da haben wir es jetzt einfach mit kompletten Städten zu tun, die auf einmal auf einer Mülldeponie landen. Ja, mit allem, was nicht nur an Baustoffen, sondern auch an Inhalten von kompletten Wohnungen und Industriegebieten da vorzufinden ist, das landet komplett auf der Deponie. Ja, das kann man sich also wirklich gar nicht vorstellen, was da in Zukunft man dann stromabwärts in irgendwelchen Gewässern oder Grundgewässern unter Umständen zu finden hat. Das, was man jetzt wirklich deutlich bemerkt, ist Staub in der Luft. Und die Leute haben natürlich zu tun mit Verschlechterung von asthmatischen Beschwerden, die vielleicht schon vorher bestanden haben, aber auch Verstärkung von oberen Atemwegsinfekten, Reizungen der oberen Atemwege, auch von Augen, Bindehautentzündungen an den Augen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und meine Kollegen, die berichten also wirklich, wenn man da bei einer Besprechung den Tisch gerade gewischt hat und sein Telefon ablegt und dann nach einer halben Stunde das Telefon wieder aufhebt, dann sieht man da einfach einen Abdruck des Telefons mit Staub drumherum. Das heißt also wirklich eine ganz hohe Staubdichte in der Luft. Und damit haben die Leute zu tun. Dazu kommt, dass das Klima jetzt ja ganz anders ist. Im Frühjahr, als ich da war, gab es noch Regentage, wo man dann auch gesagt hat, oh Gott, die Leute wohnen im Zelt und haben es dann da mit Nässe und Feuchtigkeit zu tun, dann entsprechend höhere Neigung für obere Atemwegsinfekte. Jetzt haben wir es da mit extrem hohen Temperaturen und Trockenheit zu tun. Und wenn man da dann diese Stäube in der Luft hat, ist das also nochmal sehr viel reizender für die Atemwege. Das heißt, diese Regenfälle im Frühjahr, die wir da hatten, die waren teilweise dann eben für die Großlage ganz günstig, weil die Stäube aus der Luft gewaschen haben. Und das haben wir jetzt eben nicht mehr.
Mhm. Außerdem wurde ja auch direkt nach den Beben schon im Februar davor gewarnt, dass jetzt verschiedene Seuchen ausbrechen könnten in den betroffenen Gebieten aufgrund von verunreinigtem Wasser, daher, dass es keinen Zugang zu Toiletten gab, die Hygiene allgemein sehr schlecht war. Sie haben vorhin schon berichtet, dass diese sehr prekären Verhältnisse, dass die Menschen in Zelten gelebt haben, immer seltener vorkommen, die meisten jetzt in diesen Containerstädten leben. Wenn wir jetzt von den Stadtgebieten ausgehen, auf dem Land, haben Sie ja gesagt, ist das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anderes Thema. Wie sieht denn die Situation bezüglich verschiedener Infektionskrankheiten und solchen Ausbrüche vor Ort aus im Moment?
Also das, was wir im Frühjahr schon gesehen hatten, das gibt es jetzt auch noch weiterhin. Es gibt ein großes Problem mit der Krebsmilbe, mit Läusen, dann eben diese Atemwegsinfekte, was im Frühjahr eher durch Kälte und Feuchtigkeit jetzt halt eher gefördert wird durch diese extrem trockene und staubbelastete Luft. Das, was ja angesprochen wurde und wo davor gewarnt wurde, also sowas wie Cholera-Ausbruch, Cholera ist ja bekannt schon gewesen in Syrien, auch, dass es unter Umständen Malaria-Ausbrüche geben könnte. Im Kongo, hämorrhagisches Fieber ist auch diskutiert worden. Das gibt es ja in der Gegend in der Türkei. Also da jetzt große Ausbruchssituationen, da ist mir nichts bekannt und da wird jetzt auch von meinen Kollegen nichts berichtet vor Ort. Aber das bleibt natürlich weiter im Raum stehen. Ja, da muss man natürlich dafür sorgen, dass man im Rahmen der Datenerhebung und der Berichterstattung, was mir ein sehr großes Anliegen ist, das war auch ein nicht unerheblicher Teil meines Einsatzes im Frühjahr, dafür zu sorgen, dass hier Surveillance-Daten erhoben werden, also dass man wirklich schaut, was für Beschwerden haben die Leute, wie genau können wir eine Diagnose stellen und wie gut können wir erkennen, wenn irgendwo ein Ausbruch losgeht. Das heißt, diese potenziellen Ausbrüche oder Seuchenbedrohungen, die bleiben weiter im Raum. Es gibt nach wie vor das Risiko, dass auch mal ein Cholera-Ausbruch passieren kann oder dass wir sehen, dass es doch wieder zu vermehrt Malaria-Fällen kommen könnte. Die Überträger, die Mücken als Vektoren, die gibt es dort in der Gegend. Aber im Moment ist da nichts bekannt, dass es da schon soweit wäre. Aber da müssen wir aufpassen auf jeden Fall. Wasserqualität ist ein wichtiges Thema. Ja, also mit der Trockenheit, das kennt man auch sonst. Ohne Erdbeben in der Türkei. Wasserknappheit, also auch in Städten, die jetzt nicht zerstört sind. Also ich weiß, in Izmir wird immer wieder mal das Wasser auch tagsüber abgedreht, um da den Verbrauch zu reduzieren. Also das ist auch schon ohne so eine zugrunde liegende Katastrophe ein Problem in diesem insgesamt sehr trockenen Land. Da muss man natürlich gucken, inwieweit da die Wasserqualität aufrechterhalten werden kann. Aber da gibt es auch spezialisierte Teams, die die Wasserqualität überprüfen. Aber das geht natürlich nicht bis ins letzte Detail, bis in die letzte Unterbringung. Ja, da kann es also schon durchaus kommen, dass da mal auch kleinere Ausbrüche passieren könnten mit Magen-Darm-Infektionen.
Können Sie vielleicht sagen, was Ärzte der Welt noch für dieses Jahr geplant hat in der Türkei? Also wie sehen Sie die Entwicklung? Denken Sie, dass ein Großteil der Menschen, also dass die Situation sich im nächsten halben Jahr noch signifikant verändern wird? Oder sind wir jetzt an so einem Status angekommen, wo es jetzt erstmal so bleibt für mehrere Monate und man diese Chronifizierung hat und erstmal nur so wie im Moment halt auch dagegen ankämpfen kann?
Schon auch stark davon ab, was überhaupt jetzt politisch geplant wird für die Gegend. Also sprich, wie sieht der Wiederaufbau aus? Da ist immer noch nicht ganz klar, ob man jetzt Hatay oder Antakya an Ort und Stelle wieder aufbaut. Also das ist ja in der Geschichte, geht man ja von 7 oder 8 Mal Komplettzerstörung aus durch Erdbeben. Und da wurde ja diskutiert, macht es überhaupt Sinn, die Stadt da wieder aufzubauen oder sollte man irgendwo auf einen stabileren Untergrund gehen, nämlich irgendwo, wo es felsig ist, irgendwo an den Fuß irgendwelcher Berge, oder baut man das vor Ort wieder auf? Und das ist deshalb wichtig, weil das natürlich bedeutet, dass die Leute eine Perspektive haben, dann Gebäude wieder aufgebaut werden können und die Leute dann wieder feste Unterkünfte haben können, ein normales Familienleben wieder aufgegriffen werden kann und die Leute auch wieder Berufen nachgehen können. Und wieso ist es so wichtig? Weil natürlich die mentale Gesundheit der Leute jetzt zunehmend in den Vordergrund rückt. Das war auch zu Beginn ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber man sieht jetzt zunehmend auch Probleme, die einfach mit dieser chronifizierten Situation zu tun haben. Ja. Diese Container, ich war selber in einem untergebracht für einen Monat. Also ich habe ganz genau gehört, was mein Nachbar im nächsten Container gesprochen hat, selbst wenn er leise reden wollte. Das heißt, Privatsphäre null. Die Leute haben natürlich auch ein Sexualleben. Das ist natürlich sehr problematisch. Und dann natürlich häusliche Gewalt nimmt dadurch zu. Und ich denke schon, dass wir da über eine sehr lange Zeit, und ich würde da, also bis Jahresende auf jeden Fall, wahrscheinlich noch viel länger darüber hinaus, einen hohen Bedarf sehen, die Leute da auch psychosozial sehr gut versorgen zu müssen. Und das ist auch eine Stärke von Ärzte der Welt. Die haben ja da wirklich in den Teams auch immer Mitarbeiter, die psychosozial geschult sind, die halt auch für den Schutz der Leute speziell ausgebildet sind. Und ich denke, dass wir da noch sehr viel mehr zu tun haben werden, um da auf die Bedürfnisse und die Sorgen der Leute einzugehen und entsprechend auch darauf hinzuweisen, dass man da hinarbeiten muss. Ein Beispiel dafür ist, dass wir von Ärzte der Welt zum Beispiel im Zentrum von dieser völlig zerstörten Stadt einen Safe Space, einen sicheren Raum etabliert haben. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein Karree aus Containern, wo nur Frauen und Kinder Zugang hatten, ja, die dort sich dann zurückziehen konnten und dann einfach mal ihre Ruhe haben konnten. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, was es bedeutet, in diesen riesigen Containerstädten, kunterbunt durcheinandergewürfelt, Familien völlig auseinandergerissen und wieder bunt durcheinander geschmissen, was das bedeutet für die Leute, da eigentlich überhaupt gar keine Privatsphäre zu haben. Ja, das ist so eine Herangehensweise an die Thematik. Und das wurde auch mittlerweile von den staatlichen Behörden auch angefragt von uns, dass man das multipliziert.
Okay. Als letzte Frage würde ich Sie noch gerne von Ihnen wissen, welche konkreten Wünsche oder vielleicht auch Tipps Sie an Ärztinnen und Ärzte haben, die sich irgendwie nochmal engagieren möchten bei dem ganzen Thema Erdbeben in der Türkei und in Syrien, jetzt abseits vom klassischen Spenden. Welche Hilfe würde aus Deutschland noch am meisten benötigt werden, die speziell Ärztinnen und Ärzte adressiert?
Ja, also Sie haben eigentlich das, was ich für sehr wichtig halten würde, von vornherein ausgeschlossen. Das ist nämlich letzten Endes doch auch die finanzielle Spende. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch toll, wenn Leute sagen, gut, ich lasse mich freistellen und versuche da zu helfen für 1, 2, 3 Monate. Das muss man sich dann natürlich auch finanziell leisten können. Die Mitarbeit als humanitärer Helfer, da verdient man natürlich nicht viel Geld. Das ist, glaube ich, allen klar. Das heißt, das muss man sich dann auch leisten können. Und es muss natürlich auch Sinn machen. Ja, es macht natürlich wenig Sinn, jemanden mit einem teuren Flugticket irgendwo hinzufliegen, wo eigentlich vor Ort Personalknappheit gar nicht so das große Problem ist, sondern eher strukturelle Schwächen. Ja, also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass jetzt da in der Region man da nicht genug Leute bekommt, die dann da helfen könnten. Ja, also das ist nicht so, dass da insgesamt viel zu wenig Ärzte das Problem ist, sondern vielmehr ja, die Infrastruktur, dass man die Medikamente herbekommt, dass da die Lieferketten aufgebaut werden und entsprechend gepflegt werden. Was mir wichtig ist, ist einfach, diese Gegend nicht zu vergessen. Ja, und da halt eben auch immer wieder nachzulesen und am Ball zu bleiben. Das wäre mir sehr wichtig für einen informierten Mediziner und politisch interessierten Mediziner und humanitären Helfer. Und dann, wenn man vor Ort helfen will, sich dann doch zu wenden an die etablierten Organisationen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Die Organisationen, die wirklich wissen, wie man sowas macht, diese Initiativen, wo dann irgendwie 3, 4 Leute irgendwelche Sachspenden sammeln und dann irgendwelche LKWs engagieren, die das dann darunter kachen, kein Mensch braucht es und dann landet es irgendwo auf einem Feld. Also ich habe das wirklich so gesehen, also es ist jetzt nicht nur hören sagen, sondern das ist wirklich ein Problem und da muss man sagen, das ist größtenteils kontraproduktiv und da würde ich sehr stark davor warnen. Also man tut dann da in der Regel doch Besseres, wenn man sich an etablierte Organisationen richtet, die gut geplante Projekte mit guter Bedarfsanalyse dort betreiben, sich dann an die zu wenden. Aber vor allem die Situation nicht vergessen. Ja, also da sollte man wirklich immer wieder nachlesen und dann auch schauen, wie sieht das Ganze nach einem halben oder nach einem Jahr aus.
Dann vielen Dank, Herr Dr. Fröschel, dass Sie uns nochmal mitgenommen haben und uns genau dazu gebracht haben, dass wir diese Situation jetzt gerade mal nicht vergessen haben und uns nochmal daran zurückerinnern, dass das ganze Erdbeben, was so viele Tausende von Menschenleben gekostet hat, doch erst 6 Monate her ist. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank an Sie und auch für das Interesse. Alle die, die jetzt zuhören sollten, vielen Dank, dass Sie das klicken und aufrufen. Und also ich kann eben nur noch mal appellieren, die Welt ist kompliziert genug und es passieren so viele schlimme Dinge. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir es vergessen. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich würde mich freuen, wenn man da noch mehr Aufmerksamkeit und Hilfe aus Deutschland sehen würde für die großen Krisen in der Welt. Danke Ihnen.
Danke auch von mir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Ärztetag.